Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wir wollen heute Abend mal feiern, und zwar in Freiheit, ohne Angst vor Polizei, ohne Angst vor einem Terroranschlag. Und wir haben uns ziemlich daran gewöhnt, dass wir das tun können. Und das, was wir eben im Video gesehen haben, das ist uns fremd. Und das ist gut so. Ich möchte heute nur einen kurzen Impuls geben. Wir werden das im nächsten Jahr auch so fortsetzen. Das ist das neue Format, von dem Christian gesprochen hat, dass wir am Abendmahls Sonntag nicht eine ganze Predigt haben, sondern so 15 bis 20 Minuten, um mehr Zeit dann zu haben, auch zum Beten. Und heute soll es gehen um das, was ihr auf euren Plätzen gefunden habt, um dieses Heft von Open Doors. Das nehmt ihr bitte mit. Und in diesem Heft innen drin ist ein Gebetskalender, so nennt sich das, von Open Doors. Ein Gebetskalender, wo man für jeden Monat, für jeden Tag ein Gebetsanliegen für verfolgte Christen findet. Und die Idee von Open Doors ist eine Einrichtung, die sich ganz bewusst auf die Fahnen geschrieben hat, verfolgte Christen weltweit zu unterstützen. Die Idee ist einfach, dass man jeden Tag dafür betet. Man kann das auch als App haben. Meine Frau würde das mit der App machen. Ich bin der Typ, der sagt, Apps, das geht gar nicht, also zumindest nicht zum Beten. Ich nehme mir dieses Ding hier einmal im Monat, ja, dann in meinem Fürbitte-Blog bete ich das auf einmal durch. Und so ein Tag, wo ich also hier alle 31 Anliegen durchgebetet habe, war am Mittwoch. Und ich kann euch sagen, wenn man dann so den eigenen Fürbitte-Blog im Gebet dazu nutzt, um für verfolgte Christen zu beten, dann merke ich, es gibt im ganzen Monat keinen Fürbitte-Blog, der irgendwie herausfordernder wäre. Also ich bin es gewohnt zu beten, ich bin es gewohnt konkret zu beten. Ich bin es gewohnt, mir Gedanken darüber zu machen, was kann ich für unterschiedliche Gruppen von Leuten auch beten. Und dann, immer wenn ich hier bin, dieses Beten ist irgendwie besonders schwer. Das hat was mit den Gefühlen zu tun, die damit einhergehen. Das sind Gefühle der Betroffenheit, es sind Gefühle der Hilflosigkeit, zum Teil auch manchmal ein bisschen Scham. Und wenn ich meinen eigenen Reichtum anschaue, die Sicherheit und den Wohlstand, in dem ich lebe, vielleicht auch die Probleme, die ich habe, dann bringt mich das Beten für verfolgte Christen dazu, dass ich mich hinterfrage, dass ich so ein Stück den Sinn meines Lebens hinterfrage, was es heißt, Christ zu sein. Und das finde ich immer wieder total herausfordernd, und wir wollen euch an der Stelle ein Stück mit hineinnehmen in diese Idee, für verfolgte Christen zu beten, das auszuprobieren. Es ist Weihnachten, und an Weihnachten feiern wir Advent. Advent, das ist, Gott wird Mensch, bringt auf die Erde Frieden. Und wir predigen das gerne, und das hat gestern irgendwie Spaß gemacht, mehr Spaß, als ich erwartet hätte, gebe ich offen zu. Ja. Also ich bin nicht so der Straßenevangelist, aber das war dann doch ganz neckig, einfach mit vielen Leuten zu reden, Flyer zu verteilen, dazustehen, Bücher zu verschenken und so in Summe das Evangelium an die Leute zu bringen. Aber dann denke ich mir so manchmal, wenn man so davon spricht, wow, hey, Frieden auf Erden, ja, das ist ja so Lukas Kapitel 2, das werden wir jetzt auch öfter wieder hören. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist das, was wir predigen. Halleluja, es gibt Frieden, Frieden von Gott. Und dann denke ich mir so manchmal, ja, das ist die eine Seite der Medaille, aber da gibt es eine andere. Es gibt eine Kehrseite dieses Friedens. Und die hört sich so an, wenn Jesus in Matthäus Kapitel 10 ab Vers 34 sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Also er bringt Frieden, aber auf eine gewisse Weise auch nicht. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und Menschen und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das ist die Kehrseite, dass wenn ich Frieden mit Gott finde, andere mich dafür hassen werden. Und vielleicht nicht mich persönlich, aber weltweit ist genau das die Realität, dass im Moment der Bekehrung, und ihr könnt das in den Gebetsanliegen sehen, im Moment der Bekehrung Menschen in ihrer eigenen Familie nur noch Ablehnung erfahren. Und dann steht die Frage im Raum, Vers 37, wen liebe ich mehr? Und Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und hier steht es davon, dass wir das Kreuz tragen sollen. Im Deutschen ist das Kreuztragen irgendwie Schwierigkeiten haben. Nee, in der Antike war das Kreuztragen, diesen etwa ein Zentner schweren Querbalken, sich auf die Schulter zu legen und damit zur Hinrichtungsstätte zu laufen. Sein Kreuztragen heißt, ich habe abgeschlossen mit diesem Leben. Ich erwarte von diesem Leben nichts mehr. Es ist schön, wenn es noch ein paar Goodies gibt, aber wenn es sie nicht gibt, ist das auch okay. Das heißt es, sein Kreuz auf sich nehmen. Und wenn wir das nicht können, wenn die Liebe zu den Eltern uns davon abhält, Jesus treu zu sein, wenn die Liebe zu unseren Kindern uns dazu bringt, mit Jesus nur halbe Sache machen zu wollen, dann sagt Jesus, dann seid ihr meiner nicht würdig. Gott wird Mensch, Gott geht all in und Gott ist der, der sagt, ich möchte, dass du auch all in gehst. Ich möchte dein ganzes Leben und nicht nur die 10%, die du sowieso nicht brauchst. Ich möchte dich wirklich ganz, bis an den Punkt, wo du bereit sein musst, dein Leben zu verlieren oder deine Kinder oder deinen Besitz oder deinen guten Ruf oder deine Gesundheit oder was mir persönlich das Schwerste zu sein scheint, deine Besserwisserei, deinen Eigenwillen, da wo du meinst, es besser zu wissen als Gott. Und Gott sagt, ich möchte dich ganz. Ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Vers 39, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wenn du in diesem Leben alles haben willst, wirst du am Ende nicht dabei sein. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und für mich ist dieses Leben verlieren so eine Sache, das ist nicht wirklich real, oder? Ich stehe nicht morgens auf und denke mir, na mal schauen, ob mir irgendeiner heute den Kopf abschlägt dafür, dass ich Christ bin. Aber es gibt Geschwister, die stehen mit dieser Frage auf. Es gibt Pastoren, die verlassen die Wohnung zum Gottesdienst und die Frau weiß nicht, ob er wieder zurückkommt. Das ist die Kehrseite des Evangeliums. Ich stelle mich auf Jesu Seite und das bedeutet für viele Leute der Moment, wenn sie sich taufen lassen und dann fange ich an, für ihn zu leiden. Paulus sagt mal, dass es uns geschenkt ist, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und ich lese mal diesen Satz und denke mir, boah. Und dann frage ich mich, was hat das mit mir zu tun? Ich meine, das, was irgendwo da draußen in der Welt passiert, wo irgendwelche Leute leiden. Und ich bin der Typ, der Bibelverse auswendig lernt. Ich möchte euch immer wieder dazu ermutigen. Ich lerne vor allem Bibelverse auswendig, wenn ich sie nicht verstehe. Oder wenn ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Damit ich sie nicht vergesse. Die ich schon richtig umsetze, brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber ich brauche die ich noch nicht richtig umsetze. Ich bin noch auf dem Weg, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch dabei zu lernen, wie man als Christ lebt. Und einer dieser Verse, den habe ich schon Jahre dabei. Und ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie man ihn lebt. Hier, Hebräer 13, Vers 3. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden als solche, die auch selbst im Leib sind. So, worum geht es hier? Es geht hier darum, dass Gott etwas von mir will. Gott will, dass ich an der Tatsache, dass da Geschwister im Gefängnis sitzen oder geplagt werden, verfolgt werden, Gott möchte, dass ich da nicht einfach dran vorbeigehe. So, und jetzt kann ich natürlich nicht für jeden verfolgten Christen dieser Welt, den kenne ich ja gar nicht, beten. Logisch. Aber ich kann es ein Stückchen pauschaler machen. Ich kann vielleicht regelmäßig allgemein mit so einem Heftchen in der Hand, ja, mal anfangen, für einige Leute zu beten. So einfach nur als Anfang dafür. um das umzusetzen, was hier steht. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden als solche, die auch selbst im Leib sind. Also ich sitze nicht im Gefängnis, aber ich kann so tun, als ob. Also als wäre ich ein Mitgefangener. Ich kann mich mal kurz in diese Situation hineinversetzen. Ich werde nicht für meinen Glauben bespuckt. Ich werde nicht für meinen Glauben meiner Rechte beraubt oder auf Arbeit oder in der Schule gemobbt. Aber ich kann mich hineinversetzen in Leute, denen das so geht. Und dann kann ich, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, ich bin auch im Leib, ich bin auch Mensch. Ich weiß, wie sich das anfühlt, geplagt zu sein. Und dann kann ich ein klein bisschen mich dieser Menschen widmen, für sie beten, für sie da sein, so ein ganz klein bisschen. Das ist, was Gott sich wünscht. Nochmal, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Und mein Wunsch ist, dass du darüber nachdenkst, wäre das was für mich, dass ich vielleicht einmal im Monat das Ding durchbete oder dir die App besorgst und sagst, ich bete jeden Tag dafür, dass du irgendwie anfängst, auch dich auf dieses Thema ein Stück einzulassen, so ein ganz klein wenig. Und ich kann dir sagen, das ist erschreckend, was du hier drin liest. Das sind Anliegen, wo du denkst, das möchte ich nie, dass mir das passiert. Hier ist ein Anliegen von einem Mann, der erleben muss, wie man drei seiner Kinder umbringt und ein viertes entführt. Und du liest das und denkst, wie soll ich denn da beten? Ja, für Trost. Ja, logisch. Aber versteht ihr, da bleibt mir das Gebet förmlich im Hals stecken. Und doch ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle im Gebet an die Seite der Geschwister treten. Auch wenn dieses Gebet begleitet wird von Hilflosigkeit, von Betroffenheit, von Scham. Und es sind zwei Dinge, die, wenn ich das bete, und nochmal, es fällt mir nicht leicht. Bitte denkt nicht, ah, Jürgen schafft das. Nein, es fällt mir immer wieder schwer. Aber es sind zwei Dinge, die ich merke, die dann aus diesem Gebet immer wieder in mein Leben zurückfließen. Und da ist zum einen Reflexion. Ich merke, wie gut es mir geht. Ich merke, wie klein meine Probleme sind. Das ist immer so lächerlich. Ja? Schaust dir dann an deine Probleme, meine Probleme. Ja? Und ich merke nicht nur, wie klein meine Probleme sind, wirklich sind, sondern ich merke auch, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und ich frage mich dann schon, wie würde ich damit umgehen, wenn meine Frau nach Hause käme und mir sagen würde, du, seit heute dürfen Christen nicht mehr als Lehrer arbeiten. Das ist schon eine spannende Frage. Und das ist ja viel weniger, als manche verfolgten Christen erleiden müssen. Und doch, versteht ihr, da kommt diese Frage, bin ich bereit? Ich lese diese Dinge und ich denke mir, wäre ich dazu eigentlich bereit, um Jesu Willen das irgendwie auf mich zu nehmen? Wie wäre das, ich stelle mir das vor, wie wäre das, wenn du deinen Job verlierst, weil du Christ bist? Man dich aus der Wohnung rauswirft? Oder wie wäre das mit einem Shitstorm im Internet, sodass du weißt, du und auch die Firma, für die du vielleicht arbeitest, die steht einfach mit dem Rücken zur Wand. Deine ganze Existenz ist gefährdet. Wie ist das, wenn du mal kurz in U-Haft sitzt? Einfach nur mal so für zwei, drei Tage, einfach nur mal so. Und ich denke darüber nach, boah, und ich denke mir, boah, das möchte ich nicht. Das ist eine echte Herausforderung, wo ich denke, das passt überhaupt nicht in mein Lebenskonzept, sowas. Und dann liest du das und stellst fest, das ist für verfolgte Christen völlig normal. Und für mich bedeutet es, wenn ich dafür bete, dass ich wieder neu begreife, es ist eine Sache zu sagen, mein Leben gehört Gott. Mann, wir singen manchmal Lieder, wo ich am liebsten aufstehen würde und mich fragen würde, stimmt das oder lügen wir Gott einfach mitten ins Gesicht? Und einmal im Monat stelle ich mir diese Frage, Gott, wie ist das eigentlich? Bin ich echt? Bin ich echt? Und wisst ihr, ich bin betroffen und ich bin jetzt so ein etwas nüchternerer Mann, bitte vergib mir das, ja? Ich bin betroffen, eben noch betroffen. Und dann ist mein Gebet vorbei und es braucht keine 10 Minuten, eine Tasse Tee und ein Stück Stollen und die Betroffenheit ist auch wieder weg. Das ist die Realität. Und deswegen, ich bete dafür und es führt mich in die Reflexion und es macht mich dankbar. Und ich stelle mir die Frage, Jürgen, was würde es eigentlich brauchen, damit du aufhörst, Jesus treu zu sein? Was müsste es dich kosten? Und immer wenn ich diese Frage vor Augen habe, dann denke ich mir so, oh Backe, ja. Wenn ich sehe, mit welchen fadenscheinigen Begründungen Leute nicht zum Gottesdienst kommen. Ganz ehrlich, mir graut davor, was wäre, wenn draußen der Staatsschutz stehen würde, Autokennzeichen aufschreiben würde und du genau wüsstest, jeder, der hier sitzt, hat nächste Woche auf irgendeinem Polizeirevier zu erscheinen, um nochmal befragt zu werden. Wie viele kommen dann noch? Das ist so die Frage, weil das ist die Realität, mit der Leute weltweit, wahrscheinlich die größte Menge an Christen, wirklich Woche für Woche konfrontiert werden. Das ist das eine. Ich bete das und es führt mich in die Reflexion hinein. Bin ich eigentlich bereit? Was ist das eigentlich, was ich hier lebe? Wo ist das wirklich echt? Oder ist es nur angenehm? Und dann gibt es so was Zweites und da würde ich euch gern mehr sagen können, kann ich nicht. Der zweite Punkt ist, ich frage mich, wie kann ich helfen? Ich bete, aber es heißt ja, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Gedenkt muss doch ein Stück mehr sein als nur beten. Und dann stehe ich da und denke mir, Vater im Himmel, was soll ich machen? Ich lebe hier im Wohlstand, ich lebe in Sicherheit, ich lebe im Frieden. Bei mir kommt Trinkwasser aus dem Klo. Das ist doch völlig verrückt. Und ich denke mir, was kann ich tun? Und ich würde es euch gerne sagen, aber an der Stelle stehe ich. Ich habe noch keine Antwort. Ich bete, ich möchte euch einladen, mitzubeten. Und ich möchte, dass wir darüber nachdenken, wo Gott uns Türen öffnet, wie wir vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle mehr tun können. Aber ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nicht so richtig die Antwort darauf. Und deswegen muss ich wieder ein Stück zurückkommen. Ich stehe da als jemand, der sagt, ich würde gerne mehr tun, aber ich weiß noch nicht wie. Aber bis ich weiß, was ich mehr tun kann, möchte ich auf alle Fälle beten. Weil das kann ich tun. Und zwar regelmäßig und flehentlich und gerne auch mal mit Fasten. Damit sich was bewegt. Damit ich Teil werde einer Gemeinschaft, die seit 2000 Jahren verfolgt wird. Und wo die Kirchenväter sagen, dass das Blut der Märtyrer Same der Kirche ist. Und vielleicht ist ein Grund, warum wir in Deutschland nicht so wachsen, leider der, dass wir nicht verfolgt werden. Nicht, dass ich es mir wünsche. Aber man muss schon sagen, dass an den Stellen, wo Verfolgung stattfindet, auch Kirche wächst. Wünschen wir uns nicht Verfolgung. Ja, wir sollen beten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben haben. 1. Timotheus 2,2. Und trotzdem lasst uns flehentlich beten für die Geschwister, die verfolgt werden. Und ich bin sicher, dann wird das mit unserer Seele, mit unserem Herzen, mit unserer Einstellung etwas machen. Und das wird uns helfen als Gemeinde. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.